Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over,
baby! Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon und Henry.
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin Simon und habe mir heute den Henry eingeladen und freue mich total, dass du dabei bist. Hi Henry.
Einen wunderschönen guten Abend.
Genau, wir besprechen heute die Recap auf das Spiel gegen die Tennessee Titans am vergangenen Sonntag, nehmen Montagabend auf, haben die Seahawks haben das Spiel gewonnen, 30-24, recht deutlich. Da wollen wir gleich drüber sprechen und bevor wir das tun, gucken wir aber nochmal kurz in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Da gibt es ein paar Verletzungsupdates zu vermelden. Zum einen haben sich im Spiel Chaz Surratt, Special Teams Linebacker, und George Holani beide verletzt und mussten noch behandelt werden. Sie konnten aber beide danach weiterspielen, daher scheint das keine problematische Sache zu sein. Ty Okada hat sich auch verletzt und hatte wohl Probleme mit dem Oblique. Dabei handelt es sich wohl um Bauchmuskeln. Da ist aktuell noch unklar, ob und wie lange er jetzt ausfallen wird. Gespielt haben sowohl Gray Zabel als auch Ken Walker. Und die haben beide auch nicht irgendwie Snapcount gespielt oder so. Man hatte nicht den Eindruck, dass sie limitiert waren in dem, was sie konnten. Waren ja vorher beide als questionable gelistet und scheinen daher für den Status, den wir in der Saison sind, quasi trotzdem komplett fit zu sein. Ernest Jones dagegen konnte nicht spielen. Das war vorher noch unklar gewesen. Genau. Das ist so gerade der Verletzungsstatus. Da es erst Montagabend ist, gibt es auch noch keine weiteren Infos, wie es sich mit den Verletzungen weiter verhält. Das erfahrt ihr dann alles erst in der Preview auf das kommende Spiel gegen die Vikings. Genau, und das war es dann auch schon von den Seahawks News und wir können direkt weitermachen mit der Recap auf das Spiel.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Genau, und da habe ich eben schon gesagt, die Seahawks haben gewonnen. Wir stehen jetzt 8-3. Das Spiel ist nicht von der allerersten Sekunde an, aber dann doch rechtzeitig auch deutlich in Richtung der Seahawks gewandert. Man hatte eigentlich selten das Gefühl, dass die Seahawks das nicht gewinnen werden. Es ist eigentlich genau so gewesen, wie man sich das auch vorgestellt hatte, dass die Titans eben dann doch nicht so gut mithalten konnten und letztendlich das Spiel dann auch auf jeden Fall verdient gewonnen. Ja, die Offense war aus meiner Sicht wirklich solide. Daniel und JSN haben wieder hervorragend zusammengespielt und auch das Laufspiel war eben deutlich verbessert. Defense auch recht solide. Dann wahrscheinlich am Ende ein paar Punkte unnötigerweise zu viel zugelassen, aber hier halt eben trotzdem in den wichtigen Momenten da gewesen. Wie siehst du das, Henry? Was war dein Eindruck vom Spiel?
Ja, also ich habe das Spiel eigentlich sehr gelassen verfolgt, würde ich sagen. Ich war ja schon vor dem Spiel recht entspannt, weil ich die Titans nicht so wirklich ernst genommen habe, auch wenn sich das ein bisschen arrogant anhört. Es ist natürlich ein Team gewesen, das in das Spiel gegangen ist als eines der schlechtesten Teams der Liga, nicht nur in der Defense, sondern auch in der Offense. Ein Team, das zum Bodensatz der Liga gehört, nach diversen Effizienzmetriken. Und die Seahawks auf dem Papier sind und waren einfach das bessere Team. Und insofern hat mich auch der erste Drive der Titans, als sie, glaube ich, 15 Plays und über 8 Minuten von der Uhr genommen haben, über den Platz marschiert sind, nicht so wirklich aus der Ruhe gebracht. Ich habe eigentlich das ganze Spiel über bis zum bitteren Ende, selbst als es nochmal ein bisschen enger wurde ganz am Ende in der Garbage Time, nicht das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel irgendwie aus der Hand geben. Und habe jetzt gerade nach dem spannenden Rams-Spiel letzte Woche gerne mal wieder so ein Spiel verfolgt als Fan, wo ich einen Ruhepuls von so 75 hatte oder sagen wir mal 65 vielleicht sogar.
Ja, es war auf jeden Fall auch bei mir ein total entspannter Abend. Hatte auch den Eindruck, dass das eigentlich letztendlich nie in Gefahr war. Gut, dieser erste Drive, den muss man vielleicht so ein bisschen beiseite nehmen und auch der erste Seahawks-Drive sah ja jetzt nicht so ganz perfekt aus. Dann haben wir trotzdem das Field Goal rausgeholt. Und dann sah es einfach auch wirklich gut aus wieder. Gerade in der Offense dann in der im zweiten Quarter auch die Titans wirklich nach Strich und Faden auseinandergenommen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Genau. Die Titans Defense, was denkst du dazu? Hätte man da vielleicht auch noch mehr rausholen können jetzt an Punkten?
Weil wir haben ja am Ende des Tages, ich glaube, wie viel ist aufgegangen?
30-24.
30-14, ne? Also es hat schon, war schon im Rahmen, denke ich. Ich habe bei dem Spiel eher so andere Aspekte fast, was die Offense angeht, verfolgt. Also zum Beispiel die Frage, wie kommt Sam Darnold nach dem Rams-Spiel zurück? So gerade im ersten Drive war ich so ein bisschen nervöser und so meine Sorgen und Bedenken wurden jetzt nicht auch komplett jetzt mit dem Spiel natürlich ausgeräumt, weil er ja auch das ein oder andere Turnover-worthy Play wieder drin hatte, wo man sich halt fragt, war das wirklich nötig? Was machst du da? Was ist da so dein Prozess dahinter gewesen, den Ball jetzt in dem Moment zu werfen, nicht vielleicht mal den Sack zu nehmen? Aber ja, wie gesagt, die Titans-Defense, klar, die hat zu den schlechtesten Defenses der Liga gehört, aber dennoch 30 Punkte sind eigentlich immer in Ordnung, würde ich sagen. Und wir haben den Ball auch nicht nur im Passing-Game, sondern auch im Laufspiel solide bewegen können. Wenngleich, wir qualitativ natürlich auf beiden Seiten des Balles, aber auch gerade in dem Matchup, ja, einen großen Vorteil hatten. JSN hat mit den Defensive Backs halt gemacht, was er wollte, aber das hat er eigentlich auch mit, ja, bis jetzt jeder Secondary eigentlich geschafft. Deswegen, ja, war schon eine solide Vorstellung. Da würde ich eher sagen, dass die Defense, würde ich sagen, eher ein bisschen underperformed hat. Genau, das wäre so mein Takeaway.
Ja, jetzt hast du gerade Sam Darnold schon angesprochen, einmal kurz durch die Stats gegangen, 16 von 26 Bällen angebracht für 244 Yards und dabei zwei Touchdowns, keine Interception. Du hast eben schon gesagt, ein, zwei fluky Plays waren dabei, wo man den Wurf vielleicht nicht mehr hätte nehmen müssen oder dann doch vielleicht einfach ein bisschen zu viel Risiko gegangen wäre. Bei besseren individuellen Spielern auf der anderen Seite hätte das vermutlich auch zu dem einen oder anderen Takeaway führen können, definitiv. Trotzdem haben wir natürlich eine ganz andere Leistung als jetzt letzte Woche, muss man schon ganz klar sagen, dass er wieder viel klarer war und schön die langen Bälle an den Mann gebracht hat und eben solide auch Completions über das ganze Feld verteilt hat. Das sah aus meiner Sicht schon deutlich besser wieder aus, weil man natürlich fairerweise immer dazu sagen muss, dass eben die Titans-Defense da sicherlich nicht so stark wie die Rams-Defense einzuschätzen ist.
Ja, auch aus effizienztechnischer Sicht, da hat er, glaube ich, irgendwie wieder 0,33 Expected Points pro Play. Hat schon gepasst aus effizienztechnischer Sicht, wie er den Ball übers Feld bewegt hat, aber einzelne Plays, wenn man sich das so anschaut, auch seine PFF-Grade, glaube ich, einer der schwächeren dieser Saison. Da hat man dann schon so ein paar Sachen, die man rauspicken kann, die nicht ganz optimal waren von Sam Darnold, wie er gespielt hat. Aber ja, ich meine, es meckert am Ende immer keiner, wenn man dann gewonnen hat am Ende des Tages. Deswegen fällt es mir jetzt auch gerade schwer, jetzt einen Sam Darnold-Rant aufzumachen auf Basis dieses Spiels. Das würde ich, glaube ich, nicht machen.
Ja, hast du 100% recht. Ist halt, letztendlich geht es in der Sportart darum zu gewinnen und das hat er solide getan. Man hatte nicht den Eindruck, genau wie wir eben schon gesagt haben, dass das Spiel zu irgendeinem Zeitpunkt hätte kippen können. Und dann ist es auch eine vollkommen okay Leistung. Da musst du halt vielleicht nicht glänzen in dem Spiel, wenn das gegnerische Team das gar nicht verhindern kann, dass du das Spiel überhaupt gewinnst.
Ja.
Gucken wir vielleicht mal auf die Running Backs. Was hattest du da für einen Eindruck vom Laufspiel?
Ja, ich weiß gar nicht, ich muss ja noch mal kurz gucken. Ich glaube, Walker hat diese Woche, ja, glaube ich auch Mike McDonald schon im Interview vor dem Spiel angekündigt gehabt, dass Walker sich mehr Carries in Anführungsstrichen verdient hat. Jetzt auch mehr Carries bekommen. Ich glaube 11-6 Carries gegenüber
Charbonnet.
Ja. Ich meine, hat das gerechtfertigt. Ich meine, habe bei beiden Running Backs eigentlich wenig auszusetzen gehabt. Also Walker 11 für 71, Charbonnet 6 für 35 und Charbonnet hatte ja noch den Touchdown-Run. Das war wirklich solide und auch das Run-Blocking wirklich gut. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, individuell, wie die beiden Running Backs, die Gaps auch relativ mit relativ großer Entschlossenheit, sage ich mal, angegangen sind. Ja, irgendwie schon mir gedacht, dass das individuell auch ein bisschen von den Running Backs besser war als in den letzten paar Spielen. Und deswegen, ja, war das schon gut, aber ich will es auch irgendwie nicht überbewerten, weil es halt wegen Front war der Titans, die halt nur einen wirklich guten Spieler oben haben mit Jeffrey Simmons, der natürlich eigentlich ein Elite-Defensive Tackle ist, aber der Rest ist halt eher zu vernachlässigen, sage ich mal. Und deshalb, ist ja schon cool, dass das Running Game zumindest dann gegen diese Gegner so ein bisschen besser gelaufen ist. Und ich meine, Walker 11 für 71, das ist halt ein Schnitt von knapp 7 Yards sogar. Also das war schon sehr, 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 sehr stark.
Ja, plus auch noch 3 Catches gefangen für 30 Yards, weil dann auch meistens Screens gewesen sind. Also insgesamt aus meiner Sicht auch Kenneth Walker, der jetzt, wenn du dir die individuellen Spieler vielleicht in der Offense anguckst, hinter JSN sicherlich der zweitauffälligste Spieler, den die Seahawks hatten in der Offense.
Ja, sagt auch PFF übrigens. Ich habe schon wieder
viel zu was die Grade angeht.
Ja, genau. Also, Jack war der zweitbeste gegradete und Chabonnet, der mit einer 70,4 der drittbeste gegradete, sehe ich gerade. Aber lassen wir das mal mit dem PFF-Grade, sonst kriegen wir wieder Beschwerden, und, dass wir hier nur PFF-Grades zitieren.
Aber also letztendlich konnte man schon eben klar sehen, das hast du eben ja auch schon gesagt, Walker hatte die Woche wohl gut trainiert, dann eigentlich ja sogar noch eine Verletzungsdesignation gehabt, konnte dann trotzdem spielen und hat dann gerade die ersten beiden Quarter in der ersten Halbzeit fast alle Carries bekommen. Charbonnet ganz lange gar nicht auf dem Feld gewesen, das fand ich schon interessant, das hätte ich nicht gedacht. Aber da hat sich eben das Vertrauen dann von Mike Macdonald eben auch ausgezahlt, weil er wirklich eben ein super Spiel gemacht hat. Genau.
Ja. Wie gesagt, auch Charbonnet hat ein solides Spiel gemacht und eigentlich das Beste aus seinen Möglichkeiten, würde ich sagen, rausgeholt.
Auf jeden Fall, ja. Ja, kommen wir dann mal zu den Wide Receivern und zu einem Kandidaten, der uns Woche um Woche begeistert. Jackson Smith und Jigba, 8 Bälle gefangen aus 10 Targets. Für 167 Yards, das ist also absoluter Wahnsinn, fast 20 Yards im Schnitt pro gefangenen Ball. Absolutes Wahnsinnsspiel. Du hast bei Twitter gestern geschrieben, Jackson Smith und Jigba sollte Offensive Player of the Year werden. Adrian Franke hat das auch underlined. Magst du uns mal den Case machen, warum das so sein sollte?
Ich meine, er legt halt historische Zahlen auf gerade. Also er ist on pace, den Single-Season-Receiving-Yards-Record von Calvin Johnson zu brechen. Ich meine, durch dieses 17. Spiel, dass er nicht ganz so viele Yards per Games hat, aber nah dran ist und er das auch noch brechen könnte unter Umständen. Er hat jetzt im 11. Spiel der Saison den Franchise-Record, was Single-Season-Receiving-Yards angeht, von DK Metcalf gebrochen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Seahawks haben da wirklich einen absoluten Elite-Spieler auf der Position. Also der zu den Top-3-Receivern dieses Jahr gehört und dieses Jahr individuell eigentlich auch der beste Receiver ist, würde ich fast sagen. Und die Superlative gehen da fast aus. Also ich habe als Seahawks-Fan, ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre Seahawks-Fan, schon einige wirklich sehr, sehr gute bis exzellente Wide Receiver gesehen. Einen Doug Baldwin, einen Tyler Lockett, auch einen DK Metcalf. Alles wirklich sehr gute Receiver, aber bei Jacksonville und Chipba habe ich ein Gefühl, dass ich noch bei keinem dieser Spieler hatte, dass egal auf welche Secondary er trifft, jetzt gerade seit dieser Saison habe ich das zum ersten Mal, also in den ersten beiden Saisons war er noch nicht so dominant, aber seit dieser Saison habe ich zum ersten Mal so ein Gefühl, dass ich noch nie bei diesen allen anderen genannten Receivern des Seahawks als Fan hatte, dass egal auf welche Secondary er trifft, auf welchen Cornerback, man hat das Gefühl, er ist einfach unstoppable sozusagen und man bangt irgendwie gar nicht darum, dass er diese Woche kaltgestellt werden kann, weil es einfach nicht passiert. Also er ist nochmal auf einem anderen Level als alle Seahawks-Receiver, die ich als Fan verfolgt habe. Und das ist halt wirklich beeindruckend. Und deswegen in diesen Leistungen in diesem Jahr ist er für mich ganz klar der Offensive Player of the Year bis dato, sage ich jetzt mal.
Ja, ich würde das nur unterstreichen wollen. Das ist wirklich Wahnsinn, was er rausholt und wie er es schafft, jede gegnerische Secondary zu dominieren. Auch auf ja unterschiedlichste Arten und Weisen. Ne? Egal, ob es eine tiefe Route ist, Schnelligkeit durch Luftkampf. Egal, welche Disziplinen, die ein Wide Receiver beherrschen sollte, das ist. Er ist einfach Elite in jeder Disziplin. Und das ist wirklich beeindruckend, das so in einem Skillset, in einem Player so vereint eben zu haben.
Ich denke,
er hat das auf jeden Fall verdient.
Definitiv. Also über sein Route Running braucht man nicht reden, aber auch seine Fähigkeiten am Catchpoint, dann wie fangsicher er ist, wie subtil er auch einfach manche Dinge macht, gerade zum Beispiel das Touchdown-Play, wo er quasi gleich einen 63-Yards-Touchdown fängt, ist da eigentlich ein richtig gutes Beispiel, wo er so ganz subtil so im letzten Moment, so dass es gerade so wahrscheinlich keine Offensive Pass Interference ist, so den Titan Defensive Back so ein bisschen von sich wegstößt und dadurch so Separation auch noch kreiert. Das sind so Dinge, die machen halt Elite-Spieler in einer Tour und das ist halt irgendwie das, was JSN irgendwie auch gerade seit diesem Jahr total auszeichnet, dass er wirklich in diesen kleinen, aber feinen Dingen des Receiver Plays einfach herausragend ist und es eigentlich keine großartigen Schwächen in seinem Spiel gibt. Ich meine, er ist halt auch noch, was man vielleicht als Fragezeichen Pre-Draft hatte, was seinen Deep Speed angeht, auch dieses Jahr hat er das eigentlich fast beantwortet, wie agil er auch ist, das hatte man ja auch schon an seinem Freecone gesehen, Pre-Draft, das ist dann das, was eigentlich noch dazu kommt, also er ist halt wirklich, wirklich so, so gut, das hätte ich mir eigentlich fast nicht ausmalen können, als wir ihn da 2023 gedraftet haben, hätte ich nicht gedacht, dass er sich zu dem Spieler entwickelt, der er jetzt heute ist.
Ja, er bestätigt einfach auch all das, was damals immer schon so unter der Hand so ein bisschen so durch die Gegend schwirrte, ne, dass auch die ganzen anderen Ohio State Receiver alle immer sagten, JSN ist eigentlich der Beste von uns. Und es ist so, ne? Es ist jetzt so. Im dritten Jahr ist das so und er hat jetzt konstant die Jahre auch immer noch mehr draufgepackt, hat natürlich auch mehr Targets gesehen und so weiter. Profitiert sicherlich davon, dass DK nicht mehr da ist, logischerweise. Weil halt mehr Targets bei ihm landen. Aber er beweist eben das Vertrauen auch durch Leistung und das ist wirklich eine super Kombo. Und da können wir nur sehr zufrieden sein, dass damals der, was war das, 16. oder 17. Pick?
Ich glaube, es war der 19. sogar.
Okay, ja. Auf jeden Fall, so Mitte der ersten Runde.
Das ist auch krass, wir haben einfach zwei so All-Pros in der ersten Runde gedraftet damals. Das ist unfassbar.
Ja. Ja, so kann das auch gehen in einem
Draft. Und kann man Contende aufbauen, wenn es mit solchen Drafts. Mit zwei Blutschippern in einer Runde, ey.
Wir hatten das gestern bei uns in der Redaktionsgruppe schon mal so ein bisschen gestriffen. Für einen MVP wird es wahrscheinlich nicht reichen, weil die Liga dann doch wahrscheinlich zu Quarterback fixiert ist. Und da andere Spieler einfach gerade auch einen guten Case.
Gerade erst, dass du in den Notes gerade für den Podcast haben wir immer so ein Dokument, gerade die gerade zuhören, hast du runtergeschrieben, Monolog Henry, JSN sollte Offensive Player of the Year werden.
Also, ich wusste, dass du, wenn ich dich dazu anstifte, dass du uns gut mal zusammenfassen kannst, was JSN so alles drauf hat. Ja.
Ja,
ja, aber also finde ich total gerechtfertigt, das einfach auch nochmal zu würdigen. Du hast es eben schon gesagt, wenn man es hochrechnet, dann ist er auf dem Weg, den Single-Season-Rekord zu brechen. Und das im Vergleich zu Calvin Johnson, der zu dem Zeitpunkt 6 Jahre älter war und dementsprechend auch mehr Erfahrung hatte. In der passlastigeren Offense unterwegs war, mit einem Quarterback, der damals auch schon sehr gut abgeliefert hat. Und ja, das war einfach... die Rahmenbedingungen für ihn waren noch besser und trotzdem ist JSN gerade auf dem Weg, das zu brechen. Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was er da rausholt.
Ja, ich bin gespannt, ey. Das wäre schon cool, wenn er die 2000 knackt.
Auf jeden Fall. Kommen wir zu nicht ganz so erfreulichen Nachrichten. Rashid Shaheed, jetzt auch nach mehreren Wochen quasi immer nur noch Gadget-Player, hat zwar zwei Targets gesehen, aber keine Completion. Wo man sich jetzt so langsam die Frage stellen muss, warum hat man diesen Trade gemacht? Hast du da eine Antwort?
Ich wehre mich da noch dagegen, das jetzt schon irgendwie zu schlecht zu reden, den Trade, weil dann werde ich irgendwie dann zu späteren Zeitpunkt der Saison oder in den Playoffs dann Lügen gestraft. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, er ist noch nicht ganz auch drin, was man ja auch manchmal so im Huddle, ich glaube letzte Woche beim Ranch-Spiel hat man das auch gesehen, er ist noch nicht, hat noch nicht das Playbook so komplett, glaube ich, verinnerlicht, was auch, glaube ich, zum Teil verständlich ist. Also zum Beispiel
hat er einfach auch nichts auf dem Platz verloren, ehrlicherweise. Also,
ja, aber ich glaube, Tobi hat das letzte Woche auch gemeint, dass er da auch bei diesem letzten Drive da teilweise dann noch mit Chase N oder irgendeinem anderen Receiver noch irgendwie, als sie sich so aufgestellt haben in der letzten Spielminute, so irgendwie noch mit ihm kommuniziert hat, was jetzt seine Route ist und so weiter und so fort. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da ist erstens das noch nicht ganz drinnen. Und ja, der Punkt, den gebe ich dir, den du gerade gesagt hast. Und zweitens, die Chemie mit Sam Darnold auch noch nicht komplett da, glaube ich. Da war ein Target auch mal dabei, wo ihm so ein Rücken reingeworfen wurde, wo das Timing dann noch nicht ganz gestimmt hat. Das sind so die kleinen Dinge, wenn man dann noch nicht lange in einem neuen Team ist, dann ist das manchmal, glaube ich, gerade auf der Receiver-Position so. Das wäre jetzt gerade noch meine Erklärung, weil, wie gesagt, bei den Saints hat er ja abgeliefert und ich würde mir auch mal wünschen, dass er halt mehr so tiefe Routen bekommt. Ich glaube, ich habe aber das Gefühl, in den letzten Wochen ist das schon so, dass er die des Öfteren kriegt, mehr noch als in den ersten zwei Spielen. Ich bin immer noch optimistisch, dass das noch was wird.
Ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich das nicht mehr bin, ne? Aber man muss sich natürlich schon immer die Frage stellen, wie rechtfertigt man diesen Deadline-Trade, der dazu gedacht ist, dass du sofortige Unterstützung und sofortige Verbesserungen hast, mit den, der dann ja auch noch relativ teuer ist, mit den zwei Picks, wenn du halt diesen Impact nicht so recht schnell spürst. Aber ich würde auch sagen, geben wir ihm mal noch zwei, drei Wochen, dann können wir dann immer noch urteilen. Und ich hoffe sehr, dass er mich Lügen straft die nächsten Wochen, ne? Aber das hatte ich schon ein bisschen anders erwartet in der Qualität der Einbindung.
Fair. Ja.
Ja. Still. Ansonsten, Torrey, das habe ich eben in den News ganz vergessen, Torrey Horton ist vor Spielbeginn noch auf IR gesetzt worden, nachdem er jetzt schon drei Spiele, glaube ich, ausgefallen war, jeweils kurzfristig vor dem Spiel und wenig trainiert hat. Dadurch natürlich logischerweise auch nicht auf dem Feld gewesen. Cooper Kupp und Jack Bobo quasi nicht zu sehen gewesen. War sonst ein relativ langweiliges Spiel, was das Receiving Game angeht.
Wenn wir jetzt schon bei News sind, es kommt gerade ganz frisch auch rein, dass JJ McCarthy im Concussion Protocol ist. Das könnte uns ja auch betreffen, weil wir ja nächste Woche gegen die Vikings spielen.
Yes.
Ich würde sagen, es ist eher so eine Art Softbenching, aber gut.
Oh weia.
Grüße an Tobi an der Stelle.
Grüße an Tobi. Haben wir gestern auch drüber diskutiert. Sprechen wir dann aber natürlich im Preview nochmal aus.
Das ist richtig witzig, aber Carson Wentz ist ja auch auf IR und wir würden dann auf den Rookie-Quarterback Max Brosma treffen. Aber viel schlechter kann es ja eh nicht werden.
Ich meine, das ist schwierig. Ne? Wir kommen ja gleich nochmal auf die Defense. Ne? Wir haben jetzt einen Rookie-Quarterback gesehen, gerade in dem Spiel. Und der hat uns ein paar Dinge zugefügt, die wir wahrscheinlich lieber nicht gesehen hätten. Von daher sollte man den Mund vielleicht nicht zu weit aufmachen. Aber ja, ich vermute auch, dass wir am Sonntag ganz gute Chancen haben werden. Egal, ob JJ spielt oder nicht.
Ja.
Wo waren wir gerade bei, genau, bei den Receivern hatten wir Kupp und Bobo quasi eben nicht gesehen auf dem Feld und auch die Titans beide, sowohl Barner als auch Arroyo, eigentlich nicht nachhaltig in Erscheinung getreten. War jetzt fürs Receiving kein so wahnsinnig spektakuläres Spiel, weil eben quasi alles auf JSN gegangen ist, muss man dann ja auch ganz klar sagen und er das auch einfach sehr gut gemacht hat. Genau, dann können wir noch zur Offensive Line kommen. Da hattest du eben schon mal beim Run Game gesagt, dass dir das Run Blocking ganz gut gefallen hat. Ich kann mich schon an 1, 2, 3 Tackles for Loss auch im Backfield erinnern, plus ein paar Ausfälle, sage ich mal, im Run-Blocking, obwohl die Titans die Line ja schon eher zu der Schwächeren gehört. Was ist dir sonst noch so in der O-Line aufgefallen?
Ja, wir hatten schon den ein oder anderen Loss im Pass-Blocking gegen Jeffrey Simmons. Daran kann ich mich erinnern. Einmal wurde auch Oliver Timmy, glaube ich, böse zurück.
Ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern.
Geschoben. Ja. Und ich glaube, auch für einen Sack geschlagen oder zumindest einen Pressure, wo dann auch Darnold, glaube ich, einmal so viel Druck hatte, wo er den Ball dann los wird und es so ein Wobbler wird und der Defensive Back einfach so Betonhände hat, sagt man ja schon.
Ja.
Also da waren schon ein paar Mal so Situationen im Passblocking drin, wo man individuell in der Interior, die Offensive Line halt böse geschlagen wurde, gerade von Simmons. Aber gut, das passiert gegen so einen Spieler, würde ich sagen. Und ja, spricht natürlich trotzdem nicht so wirklich für unsere Interior Offensive Line. Wie gesagt, sehr positiv, dass Sable wieder gespielt hat. Das hat mich echt überrascht. Ich glaube, er war nicht mal auf einem Snap-Count. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er irgendwie mal rausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt mit den Snap-Counts, aber ich glaube, er hat 100% der Snaps gemacht. Und das war schon echt überraschend, muss ich sagen. Und er ist auch nicht negativ aufgefallen eigentlich. Also es hat echt gut ausgesehen. Das war schon echt, da hatten wir echt Glück. Also als das passiert ist letzte Woche, da dachte ich erst Season Ending und irgendwie ACL oder sowas in die Richtung. Und normalerweise, wenn das so dumm aussieht wie da, also denkt man sich so bei einem wie Sable, wenn der schon so so aussieht, zieht und dann nicht mehr zurück ins Spiel geht, dass es dann was Ernsteres ist, aber da haben wir echt Glück gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Und die Pass Protection sah auch wieder gut aus, haben nur einen Sack zugelassen und es war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Pressure auf Darnold, der hat schon relativ viel Zeit wieder gehabt.
Ja.
Okay, haben wir noch was zur Offense?
Nee, das war's, glaube ich.
Dann würde ich sagen, machen wir kurz ein bisschen Werbung und dann gehen wir zur Defense.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Genau, dann können wir zur Defense kommen. Da vielleicht auch ein bisschen zuerst allgemeiner Eindruck. Ich glaube, man muss als erstes immer voranschieben, dass die Titans Offense ihre beste Saisonleistung gegen uns abgerufen hat. Das hätten die Seahawks sicherlich besser noch limitieren können, aber im Endeffekt mussten sie es auch nie, weil die Offense halt die eigene Offense gut vorgelegt hat und deswegen das Spiel eigentlich nie richtig, richtig close wurde und man nie das Gefühl hatte, dass die Titans es wirklich rumreißen können.
Ja, und dass er trotz einem Punt-Return-Touchdown, muss man auch dazu sagen, ne? Dass man
genau. Trotzdem. Der überhaupt nur Diskussionen nochmal ermöglicht hat, ne? Weil eigentlich war nach diesem Opening Drive Touchdown und dem Field Goal und die 10 Punkte, dann war ja dann die ganze erste Halbzeit eigentlich nichts mehr und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nichts, was die Titans Offense da gezeigt hat.
Ja, wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht so wirklich überreagieren, was das angeht, weil die waren auch den Early Downs solide. Das sieht man auch an den Zahlen eigentlich. Da hatten wir, also hatten wir den Lauf generell sehr gut verteidigt. Da hatten die Titans minus 0,32 Expected Points pro Play, was ja unterirdisch ist. Gegen den Pass hatten sie aber 0,1 EPA pro Play. Und das ist eigentlich vor allem dem Playmaking von Cam Ward zuzuschreiben, würde ich sagen. Und
auf jeden Fall, ja.
Titans-Fan wäre, macht das Spiel schon eigentlich echt Mut, finde ich, dass er gegen diese Defense zumindest schon mal gezeigt hat, dass er einfach die Plays zumindest out of structure machen kann, weil so auf den Early Downs hatten sie auch minus 0, also ungefähr 0 Expected Points pro Play, das, was es solide gegen unsere Defense ist und besser als der Schnitt natürlich, aber wir haben halt auf den Third Downs nicht so gut ausgesehen. Aber das sind halt meistens auch die Downs, die so ein bisschen halt fluky sind. Und da muss ich auch sagen, dass in dem Spiel jetzt gestern einige so Third and Long Plays auch so für die Titans gelaufen sind in einer Quantität, die, ja, glaube ich, auch nicht, die, glaube ich, nicht sustainable ist. Also dass sie so oft dann sich so aus den quasi Sex schon befreien und dann noch quer den Ball übers Feld passen und irgendwie einen Big Play machen. Das kommt, glaube ich, einfach nicht so häufig dann vor am Ende des Tages. Und ich glaube, da sind einige Plays halt und ein paar Plays zu viel dann auch in Richtung der Titans gegangen, die ja jetzt nicht jede Woche so in die Richtung des anderen Teams gehen würden, glaube ich. Ja, das war schon stark. Ich glaube, man hat trotzdem viel Pressure auch ausüben können auf Ward. Aber er war halt wirklich einer der Quarterbacks, die sich wirklich sehr, sehr gut gegen diese Defense befreien konnten. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben gerade gegen solche Quarterbacks öfters Probleme, so out of structure dann, also die das zumindest können, die da mobil genug sind. Ich glaube, so gegen Quarterbacks, die mehr so von dem Playmaking innerhalb der Struktur leben, so zum Beispiel die Matthew Stafford dieser Welt, und Matthew Stafford ist ja ein MVP-Kandidat oder quasi der MVP-Favorit, da sind wir fast zu besser dafür ausgelegt, glaube ich, und das hat man ja auch gesehen. Also wir haben quasi den MVP-Favoriten letzte Woche bei unterirdischen Effizienzwerten gehalten und jetzt gegen den mit die schlechteste Offense, mit dem Rookie-Quarterback, der halt wirklich sein bestes Spiel jetzt halt gemacht hat, muss man natürlich sagen, haben wir halt nicht ganz so gut ausgesehen. Aber ich glaube, das wird auch wieder so ein bisschen regressieren, sagt man ja schon so.
Ich würde da, glaube ich, aber auch nicht versuchen, den Case draus zu machen, weil letztendlich, wenn du dir dann Kyler Murray zum Beispiel am Anfang der Saison anguckst, der ja eigentlich auch dafür bekannt ist, out of structure am ehesten zu kreieren, da hast du da genau das nicht gesehen. Also das scheint mir schon jetzt dieser Funke gewesen zu sein, den einfach Cam Ward gestern hatte. Das ist ja unbestritten ein talentierter Quarterback an sich, der halt einfach extrem limitiert durch seine Umgebung da in Tennessee halt gerade ist. Ja. Aber dass er eben eigentlich das kann, diese Position spielen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Wir hatten halt, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir halt gegen Purdy in Woche 1, der hat das ja auch ganz gut gemacht, und auch gegen Mayfield, der hat das auch ganz gut, der war auch recht agil, da hatten wir halt so ein bisschen die Probleme.
Das stimmt.
Außer halt die Struktur. Würde ich jetzt, wie gesagt, auch nicht überbewerten. Also, wir haben die basically bei 17 Punkten immer noch gehalten, obwohl es deren beste Saisonleistung war, muss man sagen. Also, ist auch schon ein bisschen meckern auf hohem Niveau fast wieder.
Auf jeden Fall. Und letztendlich ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ne, also an sich war das eine solide Defense-Leistung, weil an entscheidenden Stellen die Defense immer da gewesen ist, Stops forciert hat und die Titans-Offense nicht ins Rollen hat kommen lassen. Man hätte vielleicht noch einen Touchdown weniger da am Ende kassieren können, aber es war jetzt auch überhaupt kein Drama, den kassiert zu haben.
Das kommt auch noch dazu, der letzte Touchdown von den 17 Punkten war ja eigentlich auch mehr oder minder ein Garbage-Time, also wo man eigentlich nicht mehr so ganz so griffig, bewusst so griffig verteidigt und eher so ein bisschen auf Zeit spielt. Also wie gesagt, das hat schon großen und ganzen dann wiederum gepasst. Man hat ja auch auf seine ersten, auf seine beiden Linebacker verzichten müssen mit Ernest Jones, was natürlich sehr schwer wiegt, und Tyrese Knight war ja auch nicht dabei. Und wie gesagt, die Laufverteidigung war gut, die Early Down Defense im Pass war gut, aber man wurde halt das ein oder andere Mal zu häufig mit ein paar so Playmaking Situationen dargeschlagen von Cam Ward, was ihm ja zugute zu halten ist.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade einiges schon angesprochen, aber lass uns mal kurz durch die Positionsgruppen gehen. Defensive Line, hast du gerade schon gesagt, viel Druck, oder eigentlich konstant Druck auf den Quarterback. Umgesetzt heißt das dann 4-6 auch. Aber Cam Ward hat es eben total gut geschafft, sich irgendwie rauszuwühlen aus den Pressures. Absurde Plays zu machen. Ich kann mich sehr gut an diese eine Play erinnern, wo er eigentlich basically schon gesackt ist, dann auch rauskommt, an die Außenlinie geht und den dann quer übers Feld noch in die Mitte zur Completion über 15 Yards wirft. Das hatte für mich starke Russell Wilson Vibes in seiner Houdini-Zeit, als er quasi keine O-Line hatte. Das ist natürlich, das sind Plays, die fängst du dir genau einmal pro Saison, und das war dann halt jetzt ungünstigerweise dieses Wochenende so, oder vielleicht auch günstigerweise, weil das natürlich in einem Spiel gegen die Rams viel kostlicher sein kann. Ja, aber deswegen würde ich auch sagen, eben, also eigentlich hat die Front da gut ausgesehen, hat eigentlich ihren Job solide gemacht und da nicht viel anbrennen lassen im Duell an der Line of Scrimmage.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ja, definitiv. Derrick Cole hat jetzt endlich mal seinen ersten Sack in dieser Saison gemacht. Das hat er sich auch hoch verdient. Der hat ja immer mal wieder so, also er hat ja solide Pressure, also konstant Pressure auf Quarterbacks ausüben können dieses Jahr und jetzt endlich mal seinen Sack kassiert.
Ja, Byron Murphy und Leonard Williams auch wieder jeweils mit einem Sack. Leonard Williams sogar auch noch 4 Quarterback-Hits. Wieder eine hervorragende Leistung. Genau. Dann die Linebacker, hattest du eben auch schon gesagt, Ernest Jones verletzt gewesen und auch Tyrese Knight verletzt raus gewesen. Daher gab es dann sehr viel Rotation auf dem Platz. Patrick O'Connell hatte die meisten Snaps, würde ich sagen, als zweiter Linebacker gespielt, hatte da schon ein paar schwierige Plays dabei, Flanken kassiert, die völlig unnötig waren, oder bei einfach die falschen Bewegungen gemacht dann, wenn es in die Run-Defense ging zum Beispiel. Und da merkst du dann einfach, dass da natürlich ein Leistungsabfall da ist, aber du redest dann halt auch über deinen 4. und 5. Linebacker, die dann da in der Rotation gespielt haben, ne? Also Namen, die du im Zweifel vorher noch nicht gehört hattest. Das ist total normal, dass dieser Leistungsabfall da ist, und das ist auch völlig okay, und da kann man, glaube ich, wirklich einfach froh sein, dass die Titans der Gegner waren und kein besonders fähiges Team. Das wäre sicherlich übler ausgegangen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Linebacker sind ja meine Spezialität, wie viele Hörer bestimmt wissen. Da bin ich immer besonders gut, die einzuschätzen.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wie gesagt, das war dann größtenteils halt Eye-Test, ne, und da konnte man schon sehen, dass seine Qualität
war. Ich muss aber auch sagen, ne, gerade bei Inside-Linebackern, PFF kriegt es nicht hin, die zu graden, habe ich das Gefühl. Also jetzt auch wieder, ich habe vorhin auch nochmal geguckt, Patrick O'Connell hat eine 81,3, hat die viertbeste Grade bekommen. Da dachte ich mir so, das macht keinen Sinn so.
Nee, es sah nicht so aus.
Auch wirklich. Ernest Jones hat immer wieder schlecht gegradet, obwohl er dieses Jahr eigentlich, finde ich, einer der besten Linebacker der Liga ist. Ich finde, das ist so random. Die haben keine Ahnung, wie sie Linebacker, also gerade Inside-Linebacker haben wirklich sehr große Probleme gefühlt, die zu graden. Naja.
Jetzt ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, eine Defense zu graden, bei der du das Konzept...
Weil die Alignments und nicht
genau. Genau. Halt, du weißt es halt
bei, so halb. Bei Defensive Liner noch leichter oder bei Cornerbacks und so weiter, aber selbst da,
Naja, genau. Defensive Backs, genau, hast du einen Take zu den Defensive Backs?
Solide. Ich glaube, Josh Jobs ist das eine oder andere mal ein bisschen negativer aufgefallen, aber im Großen und Ganzen wurde man da auch jetzt nicht irgendwie böse geschlagen. Also da hätte ich auch irgendwie niemanden zu kritisieren, aber auch niemanden wirklich, den ich jetzt hervorheben möchte.
Ja, geht mir auch ähnlich. Mir aufgefallen ist nur, dass, wie du eben schon gesagt hast, Josh Jobe einmal eine unnötige Flagge bekommen hat und einmal ziemlich auch geburnt wurde. Aber ansonsten auch keiner, der jetzt irgendwie da super herausgeragt ist. In Erinnerung bleibt mir sonst noch den einen Passbreakup von Spoon und Kobe Bryant gemeinsam in der Endzone. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ist letztendlich eine solide Leistung gewesen. Viel Bend but don't break gespielt und einfach das Nötige getan. Genau.
Genau.
Sprechen müssen wir allerdings noch über die Special Teams. Weil natürlich da Michael Dixon mal wieder einen Wahnsinnsjob gemacht hat und seine Punts hervorragend platziert hat. Den einen so gut, dass danach, so ein Return-Touchdown auf einmal zugelassen wurde und das Blocking wirklich richtig übel aussah bei dem Return-Touchdown.
Hat seine Coverage outgepuntet, sagt man noch so schön, oder?
Ja, eigentlich schon, ne? Keine Ahnung.
Ja, man muss auch zur Verteidigung sagen, dass dieser Dyke heißt der oder so, der Punt Returner. Ich glaube, das ist ein Rookie. Ich meine, dass der,
ja,
anscheinend habe ich gehört, auf Twitter habe ich es gelesen, dass er wohl einer der besten Returner in diesem Jahr ist und auch einen All-Pro-Case haben soll als Punt Returner. Er hatte auch schon in Woche 2, meine ich, einen Punt Return-Touchdown. Also es ist zur Verteidigung des Special Teams wohl einer der gefährlichsten Punt Returner der Liga, auch wenn ich es selber nicht bestätigen kann, aber das hat mir zumindest Football-Twitter mitteilen wollen, direkt nachdem es passiert ist.
Ja, mag alles sein, sollte aber natürlich trotzdem nicht passieren. Und eigentlich waren die Special Teams ja sehr gut gerankt, auch immer in den letzten Wochen sind auch, habe ich gerade eben noch gesehen, nach DVOA immer noch zweitbeste Special Teams der Liga. Und dann sollte natürlich sowas nicht passieren eigentlich. Mhm. Ja. Ja, ja.
Ja.
Okay, ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Jason Myers einmal einen hervorragenden Kickoff hatte, den er nach weit außen gekickt hat. Nicht so weit außen, dass er rausgegangen ist, aber der Titans Returner halt den Ball gefangen hat und ihn sofort irgendwie ins Aus gefummelt hat. Und wir deswegen einmal super Field Position hatten. Genau, sonst gab es aber jetzt auch nichts Nennenswertes über die Special Teams zu sagen, aus meiner Sicht.
Das passt schon soweit. We're on to the Vikings.
Das denke ich auch.
Max Brosma kann kommen.
Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet natürlich dann Ende der Woche, vermutlich Donnerstagabend, unsere Preview auf das Spiel gegen die Vikings sehen noch oder hören noch. Das ist unser Gruppenreisespiel, deswegen werden wir dann da auch noch ein bisschen über die Gruppenreise berichten. Ja, und ansonsten würde ich sagen, haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas übrig?
Nee, das passt, denke ich.
Das passt. Dann lass es uns abrappen. Habt eine gute Woche, genießt den Sieg. Wir stehen 8-3, sind auf dem besten Weg in die Playoffs. Die Seahawks sehen weiterhin aus wie ein valides Team. Und in diesem Sinne, go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.